Wir kommen ja gerade frisch aus England und in England heißt dieser Tag, ich habe das hier schon mehrfach gesagt, Good Friday. Und das finde ich eigentlich fast die schönere, die aussagekräftigere Bezeichnung, der gute Freitag. Und wie Martin schon gesagt hat, so jedes Jahr stehen wir wieder neu vor diesem Tag und haben auf der einen Seite das Leiden Jesu und die Trauer. Wir haben uns heute Morgen noch überlegt, was ziehen wir an? Geht man in schwarz oder geht man in bunt oder wie geht man hell oder dunkel oder was drückt man aus? Und ich glaube, dieser Karfreitag ist so ein zwiespältiger Tag und der wird es wohl auch immer bleiben. Und das ist auch gut so, weil auf der einen Seite das Leiden Jesu steht und auf der anderen Seite all die guten Dinge, die uns dieses Leiden gebracht hat. Ich mache heute Morgen was ich eigentlich noch nie gemacht habe. Ich werde mich an einer Predigt orientieren, die wir letzten Sonntag in England gehört haben und die uns als Familie einfach sehr berührt hat. Und vielleicht findest du das 16. Ach so, ja, alles gut. Vielleicht findest du das jetzt zum Karfreitag nicht so besonders passend, aber ich möchte trotzdem, weil es für die Predigt ganz zentral ist, mit einem Witz anfangen. Ein Mann bekommt einen Anruf von seinem Arzt. Und der Arzt sagt zu dem Mann: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Welche möchten Sie zuerst hören? Und der Mann sagt: Da möchte ich die gute zuerst hören. Und das sagt der Arzt: Sie haben noch 24 Stunden zu leben. Und da sagt der Mann: Na, wenn das die gute Nachricht ist, was ist dann die schlechte Nachricht? Da sagt der Arzt: Ich versuche schon seit 24 Stunden, Sie zu erreichen. So, schlechte und gute Nachrichten. Der Text, den wir heute miteinander anschauen werden, da geht es genau um dasselbe. Da geht es um schlechte und um gute Nachrichten. Und Paulus, der uns diesen Text gegeben hat, der fängt mit der schlechten Nachricht an. So, lasst uns miteinander diese schlechte Nachricht zuerst mal anschauen aus Römer Kapitel 5. Wer seine Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen. Wer sein Handy dazu benutzen kann, darf das auch gerne tun. Wir werden Römer Kapitel 5 lesen, nicht fortlaufend, aber immer mal wieder einen Vers zwischendurch. Und wir fangen an im Vers 12. Römer Kapitel 5, Vers 12. Durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt. Und durch die Sünde der Tod, und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. Dieser erste Mensch, von dem da die Rede ist, dieser eine Mensch, ist logischerweise Adam. Nun könnte man noch sich darüber Gedanken machen, ob das nun doch Eva war oder Adam. Aber auch wenn Eva die erste war, die von dieser Frucht genommen hat, so wird doch Adam als derjenige angesehen, der Verantwortung trug für das, was da passiert ist. So, Adam ist der Erste, so wird hier gesagt, quasi der hier gesündigt hat. Und durch seine Sünde, so wird uns von Paulus gesagt, kamen die Sünde und der Tod zu allen Menschen. Auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. Das halten wir mal ganz kurz im Hinterkopf. Dieser Satz, der wird gleich noch interessant werden. Und dann lesen wir weiter im Vers 14. Der Tod herrschte von Adam bis Mose, auch über die, welche nicht wie Adam durch Übertreten eines Gebotes gesündigt hatten. Oder besser könnte man eigentlich übersetzen, die nicht auf dieselbe Weise sündigten wie Adam. Adam aber ist die Gestalt oder das Gegenbild, die auf den Kommenden hinweist. So, wir haben vorher gehört, oder gerade eben haben wir gehört, auch diejenigen, die nicht gesündigt haben, zu denen ist der Tod durchgedrungen. Und jetzt könnte man ja denken, ja, das ist ja irgendwie schon unfair. Allerdings haben wir vorher gehört, dass alle gesündigt haben. Wird das nachher nochmal aus einer anderen Stelle aus dem Römerbrief uns nochmal zeigen. So, das, was Paulus uns hier sagt, ist, dass wir in einer schrecklichen Situation eigentlich sind, nämlich, dass wir, weil Adam gesündigt hat, unter dieser Herrschaft der Sünde und des Todes stehen. Und das ist nun ein Konzept, was für uns heute vielleicht ein bisschen schwierig nachzuvollziehen ist. Wir leben heute in einer sehr individualistischen Gesellschaft. Das, was ich tue, dafür bin ich verantwortlich. Das, was ich mir erarbeitet habe, das soll auch mir gehören. Unterm Strich zähle ich, vielleicht kennt ihr das. So, es geht um mich. Das, was ich tue, ist relevant für das, was in meinem Leben passiert. Und nun sagt uns Paulus hier, dass da jemand ist, der gesündigt hat und dass ich deswegen Konsequenzen zu tragen habe. Und wie gesagt, das ist was, was für uns heute vielleicht ein bisschen schwierig nachzuvollziehen ist, aber wir haben leider zurzeit gerade einen ganz aktuellen Bezug, wo genau sowas passiert. Ein Mensch trifft eine Entscheidung und alle anderen haben die Konsequenzen zu tragen. Der Krieg in der Ukraine ist die Entscheidung gewesen, nun, ich weiß nicht, ob es da vielleicht noch Berater gab, aber man muss wohl davon ausgehen, dass es hauptsächlich ein Mensch war, der diese Entscheidung getroffen hat. Und alle anderen Menschen, alle aus seinem Volk und auch alle aus dem anderen Volk, die haben nun die Konsequenzen zu tragen und die müssen in dieser Konsequenz leben. Einer erklärt den Krieg und alle anderen sind im Kriegszustand. Und auf der anderen Seite, wenn irgendwann mal dieser Punkt kommt, der hoffentlich bald kommt, und die Stellvertreter dieser Nationen beschließen, Frieden zu machen, dann werden alle Menschen in dieser Region Frieden haben. Und das ist das, dieses Konzept vielleicht, was du jetzt für dich so im Blick haben kannst und dran denken kannst, wenn Paulus hier von Adam und von Christus spricht und von unseren Stellvertretern, von unseren Repräsentanten sozusagen. Also die Situation, in der wir uns befinden, die ist ziemlich bescheiden. Wir sind unter der Herrschaft der Sünde und des Todes, weil dieser eine gesündigt hat. Und wir leben alle sozusagen im Krieg mit Gott. Und es gibt keine Möglichkeit, wie wir aus dieser Situation aus eigener Kraft herauskommen. Wir leben unter der Herrschaft der Sünde und wir müssen alle sterben. Vielleicht kennst du das oder merkst du das in deinem eigenen Körper. Ja, alles gut. Heute ist Freitag. Freitag ist Arbeitstag und da geht bei mir immer um diese Zeit ein Wecker an. Ja, wir müssen alle sterben. Und jeder von uns, der vielleicht schon ein bisschen fortgeschritten ist in seinem Alter, der merkt, dass in dem Körper irgendwann die Dinge nicht mehr so funktionieren, wie das eigentlich geplant ist. Und das erinnert uns daran, dass wir alle, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, alle diesen Weg gehen werden, dass unser Leben hier auf dieser Welt endet. Und das hat mit diesem Fakt, mit dieser Tatsache zu tun, dass Adam damals das Gebot Gottes übertreten hat. Und dass wir unter der Herrschaft der Sünde leben, das kannst du an dir selbst feststellen. Und ich weiß nicht, wie ehrlich du nun zu dir selber sein kannst heute Morgen, aber wenn ich mir mein Leben anschaue, dann stelle ich fest, dass das, was man mir und was man vielleicht dir auch all die Jahre immer wieder gesagt hat, dass der Mensch eigentlich gut ist und dass wir vielleicht auch nur durch die Umwelt irgendwie schlecht beeinflusst werden. Also ich habe das bei mir anders gesehen. Tatsächlich war das bei mir so, dass das der Punkt war, der mich am ehesten überzeugt hat von der Wahrheit der Bibel. Während die humanistische Weltsicht um mich herum mir was anderes gesagt hat, habe ich festgestellt, dass ich in meinem Innersten eigentlich schlecht war. Dass schlechte Dinge aus mir rauskamen. Jesus sagt mal, das, was in den Menschen hineingeht, das verunreinigt den Menschen nicht. Da geht es um Speisegebote. Sagt er, sondern das, was den Menschen verunreinigt, das ist das, was aus dem Menschen rauskommt. Und das ist das, was in dir drin ist. Und in mir drin habe ich festgestellt, das sind schlechte Gedanken. Das sind all die Dinge, die wir hier am Kreuz sehen. Da ist Wut, da ist Zorn, da ist alles Mögliche. Und das war in mir drin und ich habe das festgestellt. Und dann habe ich in der Bibel gelesen, dass es genau so dort dargestellt wird. Und das hat mich von der Wahrheit der Bibel einfach auch mit überzeugt. Und dann geht es uns vielleicht wie Paulus, der im 7. Kapitel vom Römerbrief mal sagt, ich elender Mensch, ich möchte gern das Gute tun, aber ich krieg's einfach nicht hin. Ich möchte gern ermutigen, aber in Wirklichkeit entmutige ich. Ich möchte gern gute Dinge tun und am Ende kommt was Schlechtes raus. Ich möchte gern andere aufbauen und stattdessen ziehe ich sie runter. Ich möchte gern freundlich sein und stattdessen bin ich ungehalten. Ich möchte gern geduldig sein, aber stattdessen kommt meine Ungeduld immer wieder durch. Ich möchte gern über diese oder jene schlechte Angewohnheit herrschen können, aber ich stelle fest, ich bekomme das nicht hin. Ich kriege mein Leben nicht in den Griff. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber das eine oder das andere, das habe ich schon hinbekommen. Wir werden da gleich nochmal drauf kommen. Und das ist nicht der entscheidende Punkt. Aber was wir feststellen ist, dass in uns, so Paulus nennt es das Gesetz der Sünde im Werk ist, dass wir eigentlich nicht das tun, was wir gerne wollten. Und dass auch wenn wir uns vielleicht als gut bezeichnen würden, weil es Menschen gibt, die deutlich schlechter sind als wir, zum Beispiel Leute, die irgendwelche Kriege anfangen oder irgendwelche Massenmörder oder Leute, die, keine Ahnung, Milliarden von Steuern hinterziehen oder so, wo du sagst, ja, so schlecht bin ich nicht. Also bin ich relativ gesehen ja ganz gut. Aber in Gottes Augen sind wir eben nicht gut. So, versteht mich an dieser Stelle nicht falsch. Es geht nun nicht darum, wie gut wir sind. Es geht nicht darum, wie gut du dich beherrschen kannst und wie sehr du dich von all diesen Dingen, die wir dort am Kreuz sehen, fernhalten kannst. Es geht nicht darum, ob wir nun mehr gute als schlechte Taten haben. Es geht darum, dass wir unter der Herrschaft der Sünde leben. Und auch wenn wir hier und da vielleicht kleine Siege erringen, stellen wir doch fest, dass wir gegen die Macht der Sünde am Ende keine Chance haben. Wir sind dem Untergang geweiht. Und es gibt nichts, aber auch gar nichts, was wir tun können, um daran irgendwas zu ändern. Römer Kapitel 3, Verse 22b und 23. Da sagt Paulus Folgendes. Es gibt keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Jetzt machen wir ein bisschen Mathematik miteinander. Alle sind alle. Wie viele haben nicht gesündigt? Keiner. Keiner von uns kann sagen, ich habe nicht gesündigt. Und ehrlich gesagt habe ich in meinem Leben bisher nur eine Person getroffen, die das von sich behauptet hat. Und ich glaube es ja bis heute nicht, sie lebt nicht mehr, ich kann das jetzt auch nicht mehr, ist auch nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Aber ich glaube, jeder von uns, der einigermaßen ehrlich zu sich selber ist, der wird sagen, nee, das kann ich von mir nicht sagen, es stimmt, ich habe gesündigt. Alle haben gesündigt. Und die Konsequenz, die uns Paulus hier sagt, ist, und die Herrlichkeit Gottes verloren. So, das war jetzt die schlechte Nachricht. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Deswegen haben wir es auch so rumgemacht, damit das Gute uns am Ende im Kopf bleibt. Wir gehen zu Vers 17 in Römer Kapitel 5. Und da schreibt er Folgendes, ist durch die Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft gekommen, durch diesen einen, so werden erst recht oder wie viel mehr werden dann alle, denen die Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit reichlich zuteil wurde, leben und herrschen durch den einen, Jesus Christus. Wir haben vorher gesehen, dass wir sozusagen zu dieser Nation gehören, die hier den Krieg erklärt hat gegen Gott. Und jetzt sagt uns Paulus, wir haben eine Möglichkeit. Wir können unsere Staatsbürgerschaft wechseln. Wir können aus diesem Reich, aus diesem Staat, der im Krieg ist mit Gott, wechseln in ein Reich, in einen Staat, der in Frieden ist mit Gott. Wir können Staatsbürger eines anderen Landes werden. Wir haben vorher zur Sünde gehört, zu Adam sozusagen, zu unserem Repräsentanten sozusagen. Und jetzt wechseln wir das Herrschaftsgebiet und wir gehören jetzt zu Christus. Und wenn wir zu Christus gehören, wenn wir diesen Wechsel vollzogen haben, dann haben wir Gnade, sagt Paulus. Dazu werde ich nachher noch ein bisschen mehr sagen, deswegen einfach mal dieses Schlagwort jetzt. Das Zweite, was er sagt, ist, wir haben Gerechtigkeit. All das, was wir vorher gesehen haben, da wo es nicht funktioniert, da wo wir nicht so leben, wie Gott es eigentlich will, da schenkt uns Gott seine Gerechtigkeit. Wir sind unschuldig, obwohl wir wissen, dass wir schuldig sind, aber Gott spricht uns unschuldig, weil die Strafe bereits bezahlt ist. Und dann sagt Paulus hier, haben wir ewiges Leben und Herrschaft mit Jesus. Wir dürfen nicht nur ewig leben, wir dürfen mit ihm herrschen. Und das ist nun die Aussicht, die wir haben, wenn wir zu ihm gehören, wenn wir von Adam zu Jesus wechseln. Bisher war Adam unser Repräsentant. Und deswegen sind seine Ungerechtigkeit und die Schlechtigkeit, die in uns ist, und der Tod durch Adam, all diese Eigenschaften, die er hatte, zu uns geflossen. Aber jetzt gehören wir zu Jesus und jetzt fließen die Eigenschaften Jesu zu uns. All das, was Jesus ist, was Jesus in den Augen Gottes ist, das fließt nun zu uns und davon können wir profitieren. Was hat Jesus ausgemacht? Was war das Besondere an ihm? Was hat ihn gekennzeichnet? Jesus hatte Gemeinschaft mit dem Vater. Er hatte unbeschränkten Zugang zu ihm. Das gehört nun uns. Wir dürfen Gemeinschaft mit Gott haben. Wir haben unbeschränkten Zugang zum König dieser Welt. Jesu Leben war geprägt durch Kraft, durch Wunder. Und das fließt jetzt zu uns. Unser Leben darf geprägt sein durch Kraft und durch Wunder. Das ist nicht immer das, was wir erleben. Wir werden nächste Woche eine herausfordernde Predigt in dieser Richtung von Horst hören. Aber es ist was, was wir erleben dürfen. Wir dürfen Wunder erleben. Wir dürfen erwarten, dass Gott seine Kraft durch uns wirken lässt. Deswegen beten wir mit Kranken. Deswegen vertrauen wir darauf, dass Gott unsere Gebete erhört und dass er eingreift. Jesu Leben, Jesu Leben war geprägt durch Mitgefühl, durch Dienst, durch Friede, durch Freude. Man könnte jetzt so viele Dinge sagen und all das, was du in Jesu Leben siehst, das fließt nun durch ihn zu uns. Und Paulus sagt, das ist ein Geschenk. Wir müssen uns all das nicht erarbeiten. Du musst den Frieden mit Gott nicht erarbeiten. Du musst Gott nicht irgendwie zufriedenstellen. Du musst nicht irgendwelche Leistungen bringen, damit Gott dir gnädig ist. Du musst dich nicht anstrengen, damit Gott dich liebt. Denn Gott schenkt dir das alles einfach so. Gnade hat nichts damit zu tun, was wir tun. Oder was wir für Gott getan haben. Sondern es hat damit zu tun, was er für uns getan hat. Ich möchte uns den Unterschied zeigen zwischen Religion und Glaube. Religion buchstabiert man mit drei Buchstaben, wie ihr hier seht. T-U-N. Wir müssen etwas tun. Aber Glaube buchstabiert man mit fünf Buchstaben. G-E-T-A-N. Getan. Denn es geht nicht darum, was wir tun, es geht darum, was Jesus getan hat. All das, was wir so gerne hätten, den Frieden, die Freude, das ewige Leben, die Anerkennung, die Zufriedenheit, all das bekommen wir nicht, weil wir etwas tun oder weil wir Gott irgendwie zufriedenstellen, sondern weil Jesus es für uns getan hat. Hier habe ich ein Zitat mitgebracht, von Frederick Büchner oder Buchner, wahrscheinlich wie ihn die Amerikaner aussprechen. Ich habe erst gedacht, es sei vermutlich ein Deutscher, aber es ist ein Amerikaner von daher. Aber es ist trotzdem gut, was er sagt. Und er erklärt Gnade wie folgt. Gnade ist etwas, das du nie selbst erreichen kannst, sondern das dir nur geschenkt werden kann. Es gibt keine Möglichkeit, sie zu verdienen oder zu erwerben oder sie herbeizuführen. Genauso wenig, wie man den Geschmack von Himbeeren und Sahne oder gutes Aussehen verdienen kann. Es gibt nur einen Haken. Wie jedes andere Geschenk kann das Geschenk der Gnade nur dann dir gehören, wenn du dich ausstreckst und sie annimmst. Ein schrecklicher Haken. Wir müssen das Geschenk annehmen. Ihr habt einen Stein. Ich habe mir vorher überlegt, ich habe gesehen, die meisten haben den neben sich hingelegt. Richtig wäre es eigentlich gewesen, du hättest den die ganze Zeit in der Hand gehabt und er hätte dich die ganze Predigt über gestört. Ist jetzt egal. Lass ihn einfach liegen, es ist gut. Aber das Wichtige ist, nimm den Stein nicht mit. Der Stein muss hier bleiben. Nimm deine Last nicht mehr mit. Nimm all die Dinge, die hier am Kreuz hängen, nicht wieder mit nach Hause. Lass sie hier. Es ist wichtig, dass wir dieses Geschenk annehmen, dass wir die Gnade annehmen, dass wir sagen, Jesus, ich möchte, dass sich in meinem Leben was ändert. Hast du dieses Geschenk angenommen? Hast du diese Gnade für dich persönlich akzeptiert? Hast du vor Gott kapituliert und gesagt, Gott, ich kann zu meinem Heil nichts beitragen. Ich bin vollkommen unfähig dazu, an dieser Situation was zu ändern, so wie es dein Wort sagt. Aber ich akzeptiere, dass du für mich bezahlt hast und ich nehme dieses Geschenk an. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben vorher von Einbürgerung oder Staatsbürgerschaftswechsel gesprochen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, nach Amerika zu kommen. Du musst entweder extrem hohe Qualifikationen erfüllen, du musst vielleicht Verwandte in Amerika haben oder einen Arbeitgeber, der für dich bürgt. Oder es gibt die Möglichkeit, bei der sogenannten Green Card Lotterie mitzumachen. Jedes Jahr werden 55.000 Green Cards, also Arbeitserlaubnisse in Amerika, verlost. Du kannst dich in dieser Lotterie bewerben und dann bekommst du Aufenthaltsgenehmigung in Amerika und du bekommst eine Arbeitserlaubnis. Und dafür musst du keinerlei Vorbedingungen erfüllen. Das Einzige, was du machen musst, ist dieses Los zu, muss man nicht kaufen, man bewirbt sich dort. Und dann kommt irgendwann, wenn du Glück hast, kommt dieser Bescheid, du hast die Green Card gewonnen. Und jetzt pass gut auf, es wird sich in deinem Leben nichts ändern, gar nichts, wenn du nicht auswanderst. Du hast die Green Card, aber es wird sich nichts ändern, wenn du nicht gehst. Wir müssen die Gnade annehmen. Wir müssen dieses Visum annehmen und sagen, ich verlasse den alten Herrschaftsbereich und ich gehe in den neuen Herrschaftsbereich. Und jetzt kommen wir zu Vers 19. Und da schreibt Paulus Folgendes. Wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen, nämlich von Jesus, die vielen zu Gerechten gemacht werden. Das Gesetz aber ist hinzugekommen, damit die Übertretung mächtiger werde. Wo jedoch die Sünde mächtig wurde, da ist die Gnade übergroß geworden. Oder man könnte auch übersetzen, wo die Sünde ihr volles Maß erreicht hat, da wuchs die Gnade über alles Maß hinaus. So, vielleicht bist du jemand, der sagt, oh, ich bin eigentlich ein guter Mensch. Aber ich habe auch Menschen kennengelernt, die sagen, ich bin so schlecht, mir kann Gott nicht helfen. Mir kann Gott nicht vergeben. Aber egal, wie groß deine Schuld ist, die Gnade ist größer. Egal wie oft du versagt hast, die Gnade ist größer. Und wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, es geht nicht mehr vorwärts, dann kommt die Gnade. Und dazu möchte ich euch jetzt einen kleinen Filmausschnitt zeigen. Die Technik ist schon ganz nervös, aber ich hoffe, dass es funktioniert. Es ist ein Ausschnitt aus dem Film Les Miserables und vielleicht kennst du das als Musical mit Hugh Jackman. Ich habe die Version von etwas früher mit Liam Neeson. Und Bevor wir diese Szene nun anschauen, muss ich euch ein bisschen was erzählen für diejenigen, die die Geschichte nicht kennen. Und für all diejenigen, die sie noch anschauen möchten, ihr müsst jetzt die Ohren zuhalten. Spoiler-Alarm. Es geht um einen Mann namens Jean Valjean. Und dieser Mann ist arm. Und irgendwann stiehlt er ein Brot. In Frankreich, 18. Jahrhundert oder sowas. Und er wird dafür zu 19 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Und diese 19 Jahre Zwangsarbeit, die verändern ihn und die machen aus ihm einen harten Menschen. Und während dieser Zeit hat er keinen Namen mehr, er ist nur noch eine Nummer, die Nummer 24601. Und als diese 19 Jahre vorbei sind, da wird er entlassen und er bekommt einen Ausweis, den er überall vorzeigen muss. Und dieser Ausweis sagt, das ist Sträfling 24601. Und er war 19 Jahre im Gefängnis. Und mit diesem Ausweis geht er nun von Tür zu Tür und sucht Arbeit und sucht Unterkunft. Und natürlich will niemand einen Sträfling aufnehmen. Am Ende klopft er an die Tür eines Bischofs und dieser Bischof nimmt ihn auf. Und er kann es erst nicht fassen, dass er aufgenommen wird und dann schließlich geht er hinein, bekommt ein warmes Essen, bekommt ein Bett. Und bei diesem Essen haben sie Silberbesteck und Jean Valjean beschließt, er fängt ein neues Leben an und dazu braucht er Kapital. Und in der Nacht steht er auf, nimmt das Silberbesteck, wird von dem Bischof überrascht, schlägt den Bischof nieder und flüchtet mit dem Silber. Und wir schauen jetzt die Szene an und schauen, was dann passiert.
Ich bin wirklich sehr böse mit Ihnen, Jean Valjean.
Was ist denn mit Ihrem Auge, Monseigneur?
Er war gestern mein Gast, hat er das nicht gesagt?
Oh ja, als wir seinen Beutel durchsuchten und all das Silber zum Vorschein kam. Er hat behauptet, dass ich es ihm geschenkt habe.
Ja, natürlich habe ich es ihm geschenkt. Aber wieso haben Sie die Kerzenleuchter nicht mitgenommen?
Ich weiß nicht, wie du in dieser Situation reagiert hättest, aber das ist Gnade. Der Mann hat nichts beigetragen. Im Gegenteil, er hat das Gute, was man ihm gegeben hat, mit Schlechtem bezahlt. Dieser Mann hat es nicht verdient. Und trotzdem erweist dieser Bischof diesem Mann Gnade. Er investiert in sein Leben. So wie Gott es tut, wo Paulus sagt, als wir noch Sünder waren, als wir Feinde Gottes waren, da hat Gott in unser Leben investiert. Und so wie in diesem Film dieser Jean Valjean dieses Vertrauen umsetzt und wirklich sein Leben ändert und versucht, im Leben der Menschen, mit denen er zusammenkommt, eine positive Veränderung zu schaffen, so wünscht sich auch Jesus, dass wir durch die Gnade, die er in uns investiert, verändert werden. Und aus diesem Häftling 24601, da wird wieder Jean Valjean, er darf wieder seinen Namen tragen. Die Geschichte ist etwas komplizierter, auch mit dem Namen, aber es lohnt sich, ich habe den Film extra nochmal ganz angeschaut, auch um euch den zurecht zu empfehlen, und ich denke, es ist eine interessante Geschichte, die uns helfen kann. Aber er bekommt diesen Namen wieder, und auch das ist was wir in der Bibel finden. Jesus schenkt uns einen Namen, einen neuen Namen. Offenbarung 3, Vers 12, wo Jesus sagt, ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, das neue Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott, und ich werde auf ihn auch meinen neuen Namen schreiben. Gott gibt uns einen neuen Namen. Er gibt uns ein neues Leben. Nicht, weil wir es verdient hätten, nicht, weil wir so gut sind, sondern weil er es uns schenkt. Dieser Jean Valjean wurde vom Bischof freigekauft sozusagen. Und er hat sich richtig viel kosten lassen. In dieser Szene kurz vorher, da sagt die Haushälterin, wie sollen wir nun essen? Sagt er, dann essen wir halt von Holzlöffeln. Es hat ihn was gekostet. Und Jesus hat es alles gekostet. Er hat uns freigekauft, wir gehören jetzt Jesus. Und das Tolle ist, wir müssen ihm nichts beweisen. Gnade bedeutet, der Druck ist weg. Gnade bedeutet, ich bin in Ordnung mit Gott, ohne dass ich was getan habe. Wir leben nicht für die Liebe, sondern wir leben aus Liebe. Wir leben nicht für Annahme, sondern wir leben durch Annahme. Wir leben nicht, um Kinder Gottes zu werden, sondern weil wir seine Kinder sind. Und das ist so wichtig und so schwierig für uns zu verstehen, weil wir so getrimmt sind, dass es immer Leistung und Gegenleistung gibt und Gott schenkt. Und wir versuchen, die Gnade Gottes irgendwie zu erkaufen. Aber wir können die Gnade nicht erkaufen, denn das ist der Sinn von Gnade, dass wir keine Gegenleistung geben können. Der letzte Vers, den wir miteinander anschauen wollen, Vers 21, das schreibt Paulus, denn wie die Sünde herrschte und zum Tod führte, so soll auch die Gnade herrschen und durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben führen, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir können jetzt die Gnade als was Abgeschlossenes sehen und sagen, jetzt leben wir unter der Gnade und jetzt ist alles gut. Aber hier heißt es, dass die Gnade herrschen soll. So, die Gnade soll jetzt unser Leben bestimmen. Und deswegen ist es eine Entscheidung für jeden Tag, dass wir in dieser Gnade leben. So, lebe jeden Tag aus Gottes Gnade, in Gottes Gnade, durch Gottes Gnade. Gott hat dich angenommen. Der Druck ist weg. Was für eine gute Botschaft. Guter Freitag. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns erkauft hast, dass du den Preis bezahlt hast. Und ich hoffe, Herr, auch wenn wir das schon so oft gehört haben, dass wir wie dieser Mann vor dir stehen, du uns die Kapuze vom Kopf nimmst und wir nicht fassen können, was da passiert, weil wir wissen, dass wir es nicht verdient haben. und dass wir es trotzdem voller Dankbarkeit annehmen können. Und dass wir bereit sind, es nicht zu vergessen, es niemals zu vergessen, was du für uns getan hast. Und dass das unser Leben prägt, dass wir uns nicht anstrengen, gut zu werden, um es dir zurückzugeben, sondern dass wir es aus Dankbarkeit tun, dass wir es aus Liebe tun, dass wir es aus dieser bedingungslosen Annahme heraus tun und dass das uns verändert. Ich danke dir, Herr, dass du unser Leben auf den Kopf stellen möchtest. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns dieses Staunen darüber neu schenkst, gerade heute und die nächsten Tage. Danke für dein Opfer. Amen.
Ja, danke Wolfgang. Wenn du Fragen hast, wenn du Herausforderungen hast, wo du sagst, ja, irgendwie habe ich das mit der Gnade noch nicht so ganz begriffen oder ich brauche auch noch mal Gebet, dann sind wir gern für dich da, dann sind wir auch gern erreichbar telefonisch. Meld dich und stell uns die Fragen oder nenn deine Probleme, wenn du sie hast. Und